Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Calcios Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Wagen. Ich begrüße wieder einmal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber.
Ciao a tutti. Jetzt habe ich gedacht, die Verbindung ist abgebrochen.
Er ist eingeschlafen.
Eine Ente.
Genau. Ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch wieder am Anfang der Woche mit unserer, heute ist unser kleiner News-Flash geplant für euch, genau, wo wir so auf die wichtigsten Themen und Spiele des vergangenen Wochenends eingehen wollen. Und ja, René, also ich muss schon sagen, so schon mal vorab, es war auf jeden Fall der Spieltag mit den schönsten Toren seit langem mal wieder, hatte ich das Gefühl. Dass irgendwie jeder Ball gefühlt in den Winkel und das Lattenkreuz oder per Hacketrick ins Tor gegangen. Also war schon ein besonderer Spieltag in der Hinsicht, ne?
Da waren viele schöne Dinge dabei, muss man sagen. Auch die ein oder andere größere Überraschung, oder für den einen oder anderen vielleicht war es keine Überraschung, aber sicher viele Dinge, die wir aufarbeiten müssen. Und was ich vorab noch erklären möchte, warum dieses Mal der Newsflash ist, weil, ihr könnt euch schon freuen, wir haben schon zwei ganz tolle Podcast-Interview-Gäste für Woche und für übernächste Woche. Am Start, da wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber nächste Woche, das können wir schon mit reinnehmen. Wer das dann ist, da seid gespannt, aber es wird auf jeden Fall ein absoluter Finanzexperte, eine Koryphäe in diesem Bereich. Und wir haben es auf Instagram schon geteilt, für die, die es noch nicht wissen, da die Fragen dann nicht zu viel an ihm werden sollen, haben wir gesagt, okay, das könnte wieder was sein für die Patreons, die da die Fragen an den Finanzexperten richten können, weil sonst einfach schlicht zu viel wird, wenn wir dann auf Instagram eine Umfrage machen, da haben wir dann 300, 400 Fragen und ja, das können wir dann einfach in einem Podcast nicht abarbeiten. In diesem Sinne, wer es noch nicht gelesen hat, Patreons, schaut in euer Postfach und könnt gerne noch an unseren Finanzexperten Fragen für euren Lieblingsverein oder allgemein über die Ligen, über den Vergleich mit der Premier League oder sonst auch immer, was ihr gerne wissen möchtet, stellen das dazu. Dann können wir gerne mit dem Newsflash starten, lieber Sascha.
Yes, das werden wir machen. Und zwar wollten wir mit dem ersten Thema anfangen. Und zwar Inter Mailand vergewaltigt den FC Bologna. Obwohl Sinisa Mihajlovic vorher noch meinte, ja, jetzt mit Dzeko, ne, den kann man besser verteidigen als Lukaku. Aber irgendwie ist das Ganze dann doch nach hinten losgegangen, ne?
Ja, ganz nett ausgedrückt. Ja, also das Spiel ist 6-1 ausgegangen für diejenigen, die es nicht wissen. ja, dann gehen wir mal da rein in das Spiel ein bisschen. Also es war wieder ein starker Heimauftritt der Nerazzurri im Spiel gegen die Mannen von Sinisa Mihajlovic. Und dass sie ganz klar dominiert haben und dann im Endeffekt ja mit einem halben Dutzend vollgemacht haben und das Spiel dann entschieden haben. Für die Mannschaft von Bologna war es natürlich ein sehr mäßiger Auftritt und ja, es sind nach dem Spiel auch zwei Bauernopfer gefunden worden, an denen es dann auch gelegen haben soll. Ja. Zum einen war es Marko Arnautović, der Star der Mannschaft, soll einer der Bauernopfer gewesen sein und die Gazetten schrieben, er sei ein absoluter Fremdkörper im Spiel von Bologna gewesen. Und zum zweiten, der vorher genannte Sinisa Mihajlovic, und schon kommen auch die ersten aus ihren Löchern gekrochen und behaupten, Daniele De Rossi soll schon als möglicher Ersatz für ihn gehandelt werden, nachdem sie da von Inter ordentlich auf die Mütze bekommen haben. Und bevor wir beide uns noch genauer über dieses Spiel unterhalten, hören wir, da freue ich mich ganz besonders drauf, wieder mal unseren Inter-Experten von Nerazzurri Germany und vom Inter Club Austria, wo der Björn Mitglied, oder Obmann, glaube ich, ist er nicht, aber ist dort auf jeden Fall auch Mitglied und wirbt da fleißig für die. Mhm. Und war da auch auf der Inter-Homepage, auf Instagram war es auf der Hauptseite mal ein Bild von Björn, aber wer das nicht gesehen
hat. Ja, das ist schon geil. Ja. Das hast du erstmal von dir behaupten können. Ne?
Ja, genau. Und da hören wir mal rein, was der liebe Björn zu sagen hat zum Spiel.
Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Hallo von meiner Seite. Je nachdem Real Madrid doch eher schmeichelhaft 3 Punkte in der Champions League aus Mailand entführt hat, hat Bologna als Punching Ball für Inter herhalten müssen. Die haben denen 6-mal mitten in die Fresse geschlagen und du hast das Gefühl gehabt, das sind es und 8. Mal hauen die auch noch hin. Ist dann zum Glück für Mihajlovic nicht passiert. Aber wer mir sehr, sehr gut in diesem Spiel gefallen hat, beziehungsweise wo mir auch ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen ist, ist Dumfries. Dumfries war bockstark, der hat mir in seine Kurzansätze davor ein bisschen zu wenig Schwung gebracht, wenn er von der Bank gekommen ist. Da hätte ich mal mehr erwartet, vor allem wenn man von der Bank kommt. Aber er hat gegen Bologna bewiesen, dass er was kann und dass er ordentlich was kann. Zugegebenermaßen mit Aaron Hickey, mit dem 19-jährigen Aaron Hickey, hatte er ja nicht den allerstärksten Gegenspieler, aber trotzdem hat bewiesen, die Einstellung passt, das Tempo passt, er ist über 34 km/h Spitze gelaufen und hat da knapp 11 Kilometer abgerissen im Spiel. Also da haben wir schon einen sehr, sehr, sehr guten Rechtsaußen mit diesen Herren. Wer mir auch sehr, sehr gut gefallen ist, Milan Skriniar. Milan Skriniar ist wieder der alte, bockstark, die Einstellung passt, der strahlt was aus, Skriniar einfach wieder da, richtig, richtig fein. Was mir auch gefallen hat, ist, dass ein Vecino einen Hakan ersetzen kann. Hakan mal top, mal flop, der macht so weiter wie bei AC Milan. Dann hat er mal das Mega-Match. Dann spielt er in einem Spiel, wo man in 60 Minuten gar nicht sieht. Aber Vecino hat seine Sache da sehr, sehr gut gemacht. Somit hat man da auch quasi einen Spieler, mit dem man rochieren kann. Spannend wird es jetzt dann am Dienstag. Gegen die Fiorentina. Da, glaube ich, hat man einen sehr, sehr schweren Gegner vor sich. Bin gespannt, ob Inter da quasi die Leistung auch bringen kann, wie gegen Bologna. Wir werden sehen. Ich bin guter Dinge. Burschen, hat mich gefreut, mal wieder dabei zu sein. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Tschüss, Baba.
Tschüss, Baba, lieber Björn.
Danke, Björn.
Vielen Dank für deine Einschätzung. Ja, der Björn, der streicht da vor allem 3 Spieler heraus. Ja. Skriniar, Dumfries und Vecino. Mhm. Lieber Sascha, ist dir da jetzt noch speziell jemand ins Auge gestochen oder sind es für dich auch die 3 Leute, die da die Protagonisten waren?
Ja, ich bin eigentlich ziemlich bei Björn, aber am stärksten von den 3 ist mir wirklich Dumfries aufgefallen und hat mich persönlich auf jeden Fall sehr gefreut, dass er endlich auch das abruft, was ich persönlich auch von ihm erwartet habe. Ne? Ich habe ja schon, als wir die in der Transferphase unsere Podcast gemacht haben, da habe ich ja auch schon gemeint, klar, ist jetzt nicht dasselbe Niveau, wie jetzt beispielsweise sein Vorgänger hatte, aber ne, trotzdem ein spannender Mann, der jetzt endlich mal auch gezeigt hat oder angedeutet hat, was er hat. Ich hoffe, dass er da die Konstanz reinbekommt und die Inter-Fans weiterhin Spaß an ihm haben werden. Aber um auch Bologna so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne, weil 6-1 hört sich wirklich an, ich habe selber gesagt, wie eine Vergewaltigung. Ne? Ja. Aber in der ersten Halbzeit muss man schon sagen, hat Bologna teilweise schon gut mitgespielt. Es war so, Inter hatte seine Chancen, Bologna hatte seine Chancen, aber Inter hat halt die Tore gemacht und Bologna hat sie vorne eben nicht gemacht. Und dann wurde es natürlich in der zweiten Halbzeit richtig krass. Und da war komplette Auflösungserscheinungen auf Seiten der Rosso Blu. Und weißt du, was ich krass finde? Man holt einen Arnautovic, der eigentlich so als Führungsspieler kam. Und irgendwie, wenn man sich jetzt auch so die Pokalpleite ansieht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber vor der Saison hatten die ein Pokalspiel Bologna gehabt gegen Zweitligisten.
Gegen Ternana.
Genau, da haben die richtig auf die Fresse gekriegt, ne?
Ja, so. 5 Stück, glaube ich,
bekommen. Genau. Und da habe ich schon gedacht, Alter, das bei einem Mihajlovic-Team? Mhm. Also, was läuft denn da falsch?
Ja, die haben so Spiele, da geben sie sich komplett auf. Ja. Also wirklich komplett. Beim Interspiel war es richtig krass, so ab der 60. Minute, da wo dann Chico 2-mal gestochen hat, da habe ich gedacht, also da hätte jetzt bei uns der Dorfclub in der 4. Liga, der hätte auch 1 gemacht gegen Bologna. Das war ja, die haben ja da vogelwild verteidigt. Also das war ja einstellungsmäßig wirklich ein Volldesaster. Mm. Darum, ist wahrscheinlich auch das ein oder andere Gerücht in diese Richtung, Richtung Mihajlović, wahrscheinlich sogar berechtigt, weil man sich da die Frage stellen muss, erreicht er sie auch mental momentan? Und nach solchen Leistungen ist so eine Frage mit Sicherheit auch berechtigt.
Ja, definitiv. Da war ich sehr, sehr verwundert, dass man sich so hängen gelassen hat. Deswegen so die erste Halbzeit will ich noch sagen, Bologna hat da wirklich noch Fußball gespielt, aber zweite Halbzeit war dann wirklich, wie Björn es gesagt hat, da haben die einen am anderen reingenagelt und es hätten echt gut und gerne auch 10 Buden sein können. Der hätte Bologna sich auch nicht beschweren dürfen. Ne?
Ja.
Genau. Jo, ansonsten weiß ich nicht. Hast du noch was zu sagen zum Spiel?
Nee, ich denke, das meiste haben wir kompakt zusammengepackt. Dann reiten wir weiter in die Hauptstadt.
Yes, dann lass uns mal zur Zigarette und seinen Mannen kommen, denn Lazio hat gespielt zu Hause gegen Cagliari Calcio und ich denke, der eine oder andere Tifoso musste sich da verwundert die Augen reiben, als sie das Ergebnis gesehen haben. Das Spiel endete tatsächlich mit 2-2 und zunächst war es Immobile, der kurz vor der Halbzeit die Gastgeber in Führung brachte, dann war es Joao Pedro, der Kapitän der Sarden, der ausglich. Und dann Ex-Lazio-Player Keita Balde, der tatsächlich sogar noch die Mannen von Mazzari, dem neuen Coach, da gehen wir gleich noch rein über René, die Sarden sogar in Führung brachte. Und dann war es Cataldi mit einem bockstarken Sonntagsschuss. Ja.
Alter, das war mal millimetergenau.
Aber ganz ehrlich, ich fand auch, dieser Pass von Marin auf Joao Pedro beim 1-1, für mich Vorlage des Spieltags, oder?
Ja, Wahnsinn, ja. Ich meine, wie er denn dann über Pepe Reina drüber...
Boah.
Es war schon ein ziemlich geniales Tor, muss ich sagen. Ja, also, war richtig geil. Und der Joao Pedro ist trotzdem ein Phänomen. Auch das Tor hat er wieder vorbereitet für Keita Balde.
Genau.
Ja, was ein Tier, der Typ, Alter.
Ich verstehe gar nicht, dass er immer noch
bei Cagliari
ist. Der hätte doch locker bei irgendeinem Top-Club hätte der, was weiß ich, von mir aus noch auf der Bank landen können. Kannst du doch immer bringen, aber...
Ja, ja. Nee,
kann ich mir auch nicht erklären, ne? Aber, wie gesagt, Cataldi mit diesem Sonntagsschuss zum 2-2 und trotzdem war man überrascht. Vor allem, dass Cagliari einfach während der Woche den Trainer Semplice... Oh ne, wie heißt er? Doch.
Semplici.
Schlafmangel. Semplici vor die Tür gesetzt hat nach gerade einmal 3 Spieltagen. Ich glaube, René, da warst du wahrscheinlich genauso überrascht wie ich, ne?
Schon, ja. Ich dachte nicht, dass so schnell geschossen wird in der Liga. Ja, auch ein zweites Team ja hat nach 3 Spieltagen schon einen Trainer entlassen. Und war schon überrascht. Denn ich finde jetzt nicht, dass Semplici eine Vollkatastrophe ist. Ich denke schon, der hat eine ganz gute Spielidee und dass sie jetzt so schnell rausschießen. Aber sie wollten da scheinbar einen ganz, ganz erfahrenen Mann. Und wenn man sich da die Statistik anschaut von der Serie A seit dem Jahr 2000, hat Mazzari die meisten Einsätze als Trainer in der Serie A mit 463 Spielen auf der Bank, vorher jetzt zum Beispiel Gasparini, Spalletti, Del Nieri oder Guidolin und ist da quasi der erfahrenste Trainer auf der Bank und den haben sie scheinbar gebraucht oder der Präsident war der Meinung, dass sie jetzt noch einen Mann schon früh in der Saison brauchen und sind zumindest jetzt mal mit dem Spiel bestätigt worden, wo sie doch nach vorne ihre Stärken gezeigt haben, obwohl, eben, wie gesagt, der Kader eh prinzipiell ja nicht schlecht ist vor Cagliari. Also das muss man halt auch dazu sagen.
Ja.
Und ja, bin gespannt, wie sich das Ganze mit Cagliari entwickelt. Und für Lazio natürlich trotzdem großer Dämpfer zu Hause gegen Cagliari. Absolut. Solltest du natürlich nicht unentschieden spielen, wenn du denn um die Champions League mitspielen willst.
Ja, aber man muss auch sagen, um Lazio so ein bisschen in Schutz zu nehmen, ne? Du weißt selber, wie es ist. Wir haben beide die Fortbildung gemacht. Ich glaube, so eine Pre-Match-Analyse war schwierig.
Und ich glaube auch, sehr schwierig.
Genau, ich glaube auch, da kommt zum einen der psychologische Faktor dazu, ne? Trainerwechsel, plus, dass man Mazzari ja eigentlich im 3-5-2 erwartet und kennt. Und dann hat der Mazzari dann auch durchhorchen lassen, dass er sich fortgebildet hat in seiner trainerfreien Zeit Und Cagliari kam im 4-4-1-1 und nicht im 3-5-2, was wahrscheinlich die Laziali ein wenig überrascht hat, dass da der Mazzarri 2.0 vor der Tür stand. Und ja, er hat gesagt, er hätte sich auf die taktischen Aspekte konzentriert in seiner Pause, ist super motiviert. Und er fühlt sich so, als wäre es seine allererste Erfahrung als Trainer. Ne? Mhm. Und ich denke, dass das natürlich dann auch Cagliari in die Karten gespielt hat und Lazio so ein bisschen vor der großen Unbekannten stand und ja, dann auch böse überrascht wurde. Und ja, da wäre auch mehr drin gewesen. Wenn Lazio Pech gehabt hätte, dann hätte es auch gut und gerne, hätte Cagliari den Sieg holen können.
Eintüten können, ja, klar.
Ja, definitiv. Also war eine große Überraschung für mich. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich Cagliari jetzt unter Mazzarri und seiner neuen erlernten Spielphilosophie entwickeln wird. Genau. Jo, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich eigentlich nicht.
Nee.
Nee? Gut, dann lass uns mal zur nächsten Partie kommen. Oder sollen wir erstmal Pause machen?
Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir haben, aber ja, wir können auch Pause machen.
10 Minuten, wobei eine... Weißt du, warte, ein Spiel machen wir noch.
Alles klar. Und
dann machen wir danach die Pause, ja?
Wenn wir schon in der Hauptstadt sind, dann gehen wir zum Stadtrivalen, der allerdings auswärts gespielt hat. Yes. Aber da schwenken wir quasi rüber. Ja, ja. Bei Hellas war es ähnlich wie bei Cagliari. Nach nur 3 Spieltagen trennten sich die Venezia. Ja, jetzt sind wir wieder dabei.
Geografie, aufgepasst ja.
Genau. Die wissen, das ist ein Insider. Genau. Die jetzt neu dabei sind. Denkt euch nichts. Genau. Auf jeden Fall treten sie sich von Eusebio Di Francesco, Francesco, wir haben es heute schon wieder, und ja. Igor Tudor übernahm das Traineramt. Ja, und zwar das Ganze gleich mit vollem Erfolg gegen die bis dahin ungeschlagenen Hauptstädter von José Mourinho.
Ja, der hat viel bei Andrea Pirlo gelernt letztes Jahr, der Igor Tudor, ne?
Wie es scheint, ja. Mit 3-2. Und vor allem mit einem sehr, sehr mutigen Auftritt. Also mir hat der Hellas sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Und bevor wir beide uns wieder da genau unterhalten, heute, wer aufgepasst hat, kann auch, jetzt haben sie plötzlich wieder sehr viele Audios. Wir haben gesagt, diesmal wollen wir wieder mal alle Kompetenz, die im Umkreis von Calcio Siamo neu herumgeistern, einbinden.
Yes.
Und da werden wir jetzt den Steff von Mentalita Calcio hören, der uns nochmal erörtert, warum es denn bei Hellas so gut geklappt hat. Und dann unterhalten uns wir beide nochmal.
Ja.
Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich hoffe, bei euch ist soweit alles klar. Nun ja, zum gestrigen Spiel. Hellas sah in den ersten beiden Saisonspielen schon wirklich sehr gut aus. Bologna war eine Offenbarung im negativen Sinne. Ja, war weder Elan noch Wille noch Können zu spüren oder zu sehen. Nun ja, es muss irgendwas vorgefallen sein in der Kabine. Es hat danach auch kein einziger Spieler außer Matteo Cancellieri, der bekanntlich sein Debüt feiern konnte unter Difra. Hat auch irgendwelche Mitleidsbekundungen oder Dankeschreiben gemacht. Sprich, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Über die Länderspielpause. Und ja, man hat dann gesehen, die Mannschaft kann kicken. Ich habe nicht verstanden, warum viele Hellas als Abstiegskandidaten Nummer 1 gesehen haben. Bei der Qualität, letztendlich ist nur Zakangi gegangen. Der Rest war nicht wirklich relevant. Silvestri kann man meiner Meinung nach locker ersetzen und so weiter und so fort. Naja, jedenfalls hat Tudor den richtigen Stellschrauben gedreht, die Mannschaft kann kicken und er hat eben ja eine besondere Mentalität wieder reingebracht. Ich meine, gegen die Roma, das Team der Stunde, erstmal einen Rückstand wettzumachen, in Führung zu gehen, dann den Ausgleich zu kassieren und dann nochmal in Führung zu gehen, ja, ist überragend. Das erinnert dann schon an Ivan Juric, was die Mentalität betrifft. Da hat Tudor einen richtigen Stellschrauben gedreht. Das wurde auch schon im Vorfeld des Spiels eigentlich klar. In den Interviews, die alle Beteiligten geführt hatten. Und ja, ich war sehr skeptisch, ob seine Zeit in Udine und Galatasaray und bei Galatasaray, als er schon im Gespräch war, als Nachfolger von Juric. Deswegen muss man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall wird dies der Wachmacher für die Saison sein. Wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, es gibt wesentlich schwächere Gegner und jetzt der Knoten geplatzt. Man hat jetzt Spezia, Salernitana und Genoa vor der Brust und nach dem gestrigen überragenden Sieg bin ich davon überzeugt, dass man aus den drei Spielen 9 Punkte holt und ja, dann ist das locker easy. Eine Sache noch, ja, Faraoni, absolutes Traumtor, was ein Geschoss, was ein Spieler, was ein Tor.
Ja, das war geil.
Viel Spaß, liebe Grüße, ciao, ciao.
Ciao, ciao, vielen Dank, lieber Steff. Ja, da gehen wir gleich mal rein zu dem Tor, Sascha. Nehmen wir gleich die Emotionen mal mit. Was ein Tor, das kann man wohl sagen,
ja.
Zu Faraoni oder mehr fällt mir da auch nicht mehr ein.
Was sagst du? Das war Bombe, Alter, wie er den Ball mitnimmt in einer Bewegung, dann mit dem Außenriss so abtropfen lässt unter die Latte. Wow, also das war technisch wirklich so wie Sascha Baharian in seinen F-Jugendzeiten. Oder auch nicht. Nein, ich hätte mir den Fuß gebrochen.
Ja, genau.
Nee, war schon geil. Ich habe auch direkt an Steff gedacht, da ich dachte, oh ja, ich kann mir vorstellen, der Typ rastet gerade komplett aus bei dem Tor. Was für eine Emotion dabei war, auch im Stadion Bentegodi, Alter, das ist ja explodiert.
Boah, voll
bei dem Schuss. Gell? Ja. Und ich fand aber auch wirklich dieses Hackentor von Pellegrini überragend, Alter. Deswegen sage ich auch, ein Spieltag der schönen Tore. Allein, also auch dieses Hackending, wie er damit die Roma in Führung geschossen hat, fand ich auch total geil, ne? Und ich finde, Steff hat schon viel gesagt. Ich brauche dem gar nicht viel zuzufügen, aber ich glaube auch, Igor Tudors großes Plus könnte sein, dass er gar nicht vorhat, die Spielphilosophie, die Juric da vorher installiert hat, großartig zu verändern. Er hat auch gemeint, er will darauf aufbauen, weil die Jungs das schon können und dementsprechend adaptieren sie auch schnell. Und er tut dann noch so gewisse Add-ons, die er selber mitbringt, dann draufpacken auf dieses Fundament, auf dieses Juric-Fundament. Und deswegen haben wir hier eine Hellas-Mannschaft gesehen, die Mourinhos Roma teilweise wirklich echt komplett die Spielkontrolle entzogen hat. Ne? Mhm. Also Wahnsinn. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet, weil die Roma sich ja in den ersten Runden auch bockstark gezeigt hat.
Ne? Absolut. Die Roma hatte ich die ersten 3 Spieltage aber etwas mutiger. Mhm. Habt sie nicht so mutig erwartet, aber sie haben sehr mutig gespielt. Mhm. Gegen Hellas war es phasenweise wieder so alte Mourinho-Taktikmuster, in die er da mit seiner Roma verfallen ist. So
genau.
Ab und an haben sie auch mal wieder den Bus geparkt. Mhm. Es war weniger mutig und wenn sie dann mal einen Gegner haben, der ihnen Paroli bietet und der richtig giftig und aggressiv ist, das hat ihnen dann nicht geschmeckt. Ich glaube, da muss er einige Schrauben drehen, der liebe Mourinho. Und ist dir nach dem Spiel aufgefallen, hat er diesmal den Trainer des Konkurrenten wieder so gelobt als beim letzten Spiel? War nicht so krass, glaube ich, diesmal. Ne?
Also, ich will es, er hat ihn zumindest nicht gedisst. Das ist schon mal viel wert bei Mourinho.
Das ist schon mal für ihn schon mal ein großes Ding.
Genau,
aber als
genau.
Sie das letzte Mal so knapp gewonnen haben, da war ja der andere Trainer der Beste der Welt.
Genau.
Und yeah, und ihr seid so geil. Und dann haben wir selber verloren, dann halten wir es mal lieber ein bisschen zurück. Genauso habe ich ihn erwartet.
Also er hat, indirekt hat er schon der Mannschaft die Schuld gegeben, weil er hat gesagt, Hellas hätte ihn nicht überrascht, taktisch. Aber seine Mannschaft hätte es schlecht umgesetzt.
Da ist er wieder. Ich sage ja, der hat eine Maske auf.
Ja. Da ist das Yoga schon verpufft, ne?
Ja.
Von Mourinho. Das
so lange hat er die Atemübungen gemacht. Tagtäglich hat er sie. Und einmal vergessen, ist wieder alles wieder hinüber.
Ja, ist wirklich so.
Wir wollen jetzt noch nicht alles über den Haufen werfen. Hellas wirklich an diesem Tag auch stark. Trainereffekt hat zugeschlagen.
Ja.
Hat alles gepasst. Die Roma bis dorthin, ich glaube, wettbewerbsübergreifend 7 Spiele im Gang, glaube ich, gewonnen sogar.
Ja.
Und wirklich viele starke, ist einmal ein Aussetzer, jetzt müssen sie wieder zeigen, dass sie liefern und haben da unter der Woche schon wieder Zeit, das unter Beweis zu stellen. Da aber allerdings muss man festhalten, dann natürlich auch eine verdiente Niederlage, also Hellas schon um den Ticken besser.
Ja, absolut. René, aber ich möchte, bevor wir dieses Spiel abschließen...
Ja, bitte. Es raschelt gerade so stark.
Ehrlich?
Ja.
Ja, warte. Ich muss mir nämlich eine Statistik hier aufrufen. Ja, so, dann gehen wir raus. Ich möchte ein Loblied auf Lorenzo Pellegrini singen.
Ja, bitte, sing mal. Ich höre dir ja gern beim Singen zu.
Also, 4 Spiele in dieser Saison, 3 Tore, eine Vorlage. Ich finde, Pellegrini ist momentan wirklich ein Monster.
Ist er,
Und
ja.
ich habe das Gefühl, dass er jetzt unter Mourinho nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Also der ist sogar, ich finde ihn momentan sogar krasser als Zaniolo, wenn ich ehrlich bin, ne?
Ja, Saniolo wird es ein bisschen brauchen. Er muss halt schauen,
Ja.
dass er es nicht verletzt, aber aktuell
Ja.
sicher der beste Mann am Feld bei der
Mamma
Roma ist
mia.
Pellegrini.
Alter, der
Ja.
hat Marktwert von 42 Millionen mittlerweile, der Pellegrini. Krass, ne? Ja. So, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil ich finde, dass der in den letzten Wochen nicht genügend Lob abbekommen hat. Aber ansonsten könnten wir eigentlich
Die
die
Roma sollte
Roma.
vielleicht den Vertrag bald verlängern, denn mit diesen Leistungen könnte doch der ein oder andere Engländer kommen und ihnen die Geldkoffer so über den Kopf drüber werfen. Ja, da muss
Ja,
man ein
das
bisschen
stimmt.
aufpassen.
Aber
Ja.
ich glaube, der Pellegrini ist ja ein Römer jung und ich glaube schon, dass der
Nein,
bleiben wird,
ich
ne?
glaube, das ist auch ein Mann mit Ehre. Ich
Ja,
denke auch,
denke ich
der
auch. Da haben die Römer eine ganz
wegen
andere
ein,
Treue.
zwei Millionchen geht der da nirgendwo anders hin. Also so
Das ist
einer
richtig.
ist Lorenzo Pellegrini nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Genau. Aber wir können jetzt mal gleich zu einem Verein kommen, wo wir genauso jemand hatten, der wegen ein, zwei Millionchen gegangen ist. Das ist
Nach
der
der
AC
Pause.
Mailand, genau. Liebe Tifosi, nach der Pause kommen wir dann zu den Rossoneri, die sich im Topspiel in der Allianz Arena dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin stellen mussten. Und ja, bereitet euch darauf schon mal vor, liebe Tifosi, denn wir haben für euch wieder eine, sollen wir es epische Audio nennen,
Ja,
vorbereitet.
absolut, hat es schon
Ja,
verdientes Wort. Ja.
genau. René
Die
Fandner hat
Legende
wieder
ist zurück.
zugeschlagen, richtig. Alles klar, liebe Tifosi, bis gleich bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciosiamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast. Ich muss mir jetzt schon die ganze Zeit das Lachen verkneifen.
Du hast es doch gar nicht gehört.
Nee, ich hab's nicht mal gehört, liebe Tifosi. Ich freue mich so auf diese Audio von René Fandner. Ich bin da schon ziemlich nass gewacht worden von meinem lieben Fratello hier. Und da ich ja auch die Qualität der Audios von unserem René Fandner kenne, weiß ich, dass mich da auf jeden Fall viel Entertainment erwarten wird. Und ja, lieber René, dann lass uns mal hören, was unsere epische Juve-Legende zu sagen hat zum Topspiel Juventus gegen Milan, was übrigens so by the way mit 1:1 ausgegangen ist, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ja, bitteschön.
Genau. René Fandner vom Juventus Club, DOC Vienna. Wir
Yes.
liefern die Audio jetzt.
Yes.
Servus, Leute. Lange nichts gehört von euch. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hört's mal schön zu.
Ist das sein Ernst,
Ja.
Alter?
Ja, jetzt höre ich das schon nach jedem Spiel, um mich wieder zu finden, um die Liebe am Laufen zu halten. Was soll ich euch sagen, Leute? Juventus ist wirklich momentan komplett am Abgrund. Komplett am Abgrund. halt auf einem anderen Level, aber wow, so hätten uns den Saisonauftakt alle nicht vorgestellt. Wir haben natürlich gewusst, dass es am Ende so kommt, weil wir haben ja auch alle, und da sind wir schon bei den Gründen, gesehen, dass wir im Sommer ja nicht wirklich nachgelegt haben an den Positionen, an denen wir nachlegen mussten. Und ich rede natürlich vom Mittelfeld, wo Bewegungslegastheniker wie Rabiot und Bentancourt spielen, die einfach ja, nicht Juventus-Niveau haben, nicht dieses Niveau, was man braucht, um die Mannschaft daraus zu ziehen. Locatelli, ja, hat nicht viel gespielt bis jetzt, hat aber den entscheidenden Fehler gegen Milan gemacht. Und dann haben wir noch McKennie, Arthur, die sind dann teilweise verletzt und sind auch nicht diese absoluten Top-Player, die zum Beispiel jetzt noch Inter im Mittelfeld hat und so weiter. Wir brauchen uns nichts vormachen mit diesem Mittelfeld. Da kannst du dann Guardiola und dann Mourinho und da kannst du, wie es alle heißen, die Top-Trainer zusammen aufstellen an die Linie. Da wird nichts gehen. Das wird eine ganz bittere und langweilige Saison für uns. Aber gut, jetzt haben wir 9 Jahre Halligalli gehabt und damit müssen wir leben. Ja. Es schaut nun mal momentan so aus, dass wir einen Trainer haben auch, der, weiß nicht, scheinbar in 38 Spielen 38 verschiedene Aufstellungen haben wird, weil er einfach ja, A, einen scheiß Kader hat und B, einen scheiß Fußball spielen lässt. ohne Idee, ohne nichts. Er hofft halt oldschool, du schießt irgendwie das Tor und versuchst dann zu verteidigen. Und dann lasst er wie gegen Milan, ich meine nicht böse, das letzte Spiel gegen Milan, die drei schwächsten Spieler im Mittelfeld lässt er durchspielen und wechselt da irgendwie offensiv gegen offensiv. Und das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Du kannst ja nicht bei 1-1 nochmal versuchen, das 1-1 zu halten. Wer sind wir denn bitte? Wer sind wir denn, dass wir 1-1 halten wollen? Alter? Nicht böse sein. Er macht einfach alles falsch zurzeit und das Team macht alles falsch. Die Fanbase, die ganzen Fans, wir machen auch einiges falsch. Wir sind sehr, sehr kritisch. Ist natürlich einerseits unser gutes Recht, andererseits sind wir halt ein bisschen undankbar, weil wir haben doch ein paar gute Jahre gehabt jetzt, mir inklusive, also ich akzeptiere es gar nicht, wenn ein Trainer, der 18 brutto verdient, jetzt Ewigkeiten braucht, bis er drin ist. Das geht einfach nicht. Ja. Die Zeit hat er nicht, das hat er aber gewusst beim Antritt, dass er die Zeit nicht haben wird und dann soll er jetzt nicht mit depperten Ausreden kommen, sondern er soll endlich schnell mal ein Team finden, das Fußball spielt, sonst wird es nämlich schon ein bisschen peinlich. Aber ja, Jungs, für euch alle ist es natürlich top. Ihr habt eine leibende, spannende Meisterschaft, in der Juve dieses Jahr ganz sicher keine Rolle spielen wird. Das traue ich mich nach 4 Spieltagen sagen. Und was ist ja eigentlich aus der Super League geworden? Das wäre mal auch wieder ein leibendes Thema, gell? Das wäre nicht so schlecht, weil Juventus braucht gerade Geld. Wäre eine coole Sache. Leute, ich wünsche euch viel Spaß noch mit dem Podcast. Alles Gute euch allen. Viel Spaß, ciao, ciao, baba.
Ciao, ciao, baba. Liebe Grüße nach Wien, René Fandner.
Ja, danke,
René. Und liebe Grüße gehen raus an Rabiot und Bentancur, die Bewegungslegastheniker.
Ja. Ah, wieder eine authentische Sprachnachricht und Einschätzung der Situation bei Juve. Das finde ich immer cool bei ihm, dass er alles so klar anspricht. Aber ich muss jetzt wirklich so ein bisschen den Allegri schützen, weil ihm sind auch, wie man aus näheren Umkreisen des Vereins mitbekommen hat, sind ihm auch andere Spieler versprochen worden. Ne? Also von daher ist es für Allegri auch eine scheiß Situation, dass er die Spieler nicht bekommen hat, die er eigentlich wollte. Er war sehr sauer darüber, muss jetzt mit einem Kader arbeiten, auf den er selber keinen Bock hat. Und ihm läuft die Zeit davon. Und ich glaube, weder du noch ich haben gedacht, dass Juve so in die Saison startet. Vor allem, man hatte Empoli auch höher gerankt. Und wenn man jetzt die letzten Ergebnisse von Empoli sieht, dann fragt man sich wieder, wie stark war der Aufsteiger wirklich oder wie schwach war die alte Dame in diesen Spielen. Aber ich finde, wir müssen auch die positiven Sachen rausarbeiten, weil das ist mir ein bisschen zu viel schwarz gemalt. Ich fand Juve gar nicht verkehrt gegen Milan. Also ich fand, Juve war bis zum Ausgleich eigentlich das Team in diesem Spiel, was die absolute Dominanz hat. Klar, ich fand es schon ein bisschen frech, dass der Allegri im eigenen Stadion auf Konter spielt. Ja, also da zeigt aber auch, wo Juve gerade steht. Ne?
Ja.
So, sicherlich hat es auch gut gepasst gegen Milan, ne? Weil Rebic braucht seine Räume, um sich vorne entfalten zu können. Mhm. Und das Zentrum war dicht. Und Milan war deswegen auch sehr, sehr harmlos.
Das hat Juve in die Karten gespielt, dass genau. Milan so viele Verletzte hatte. Ne? Das war natürlich für Allegri nicht schlecht.
Richtig. Erstens das. Zweitens aber auch, und das ist halt jetzt das, was ich mich frage, René, ob Allegri auch auf Konter gespielt hätte, wenn sie nicht schon nach 4 Minuten in Führung gegangen wären. Weil ich kann mir vorstellen, wenn du beim Stand von 0-0 im eigenen Stadion gegen Milan so mauerst, wie jetzt gegen Neapel, sag ich mal, mit Maus und Mann in der zweiten Halbzeit nur verteidigst, dass da schon die ein oder andere anderen Pfiffe von den Rängen gekommen wären. Aber so, ja, man geht früh in Führung, man stellt sich tief rein, kontert dann auch teilweise wirklich gut. Ich fand, da waren tolle Kombinationen in die Spitze dabei, wo Milan ein paar Mal echt alt aussah. Aber, wie René Fandner es ja gemeint hat, wenn du dann so ein Ding nach einer Ecke kriegst von einem Spieler, der, klar, Rebic hat das krass gemacht, aber er ist jetzt nicht das typische Kopfballmonster. Das sagt dann alles über die Siegermentalität von Juventus Turin diese Saison aus, oder wie siehst du es?
Ja, der Luftstand jetzt von Rebic war schon mächtig, also das musst du schon mal verteidigen. Aber prinzipiell finde ich schon, dass die Kritik an Allegri auf jeden Fall berechtigt ist, weil mir Allegri auch ein bisschen, wie soll ich das jetzt höflich formulieren, vor den Spielen auch zu viel Schwachsinn redet.
Ja, das schon.
Also er labert da irgendwas wie, sie haben einen Punkt und Milan hat 9 und er sagt, für Milan ist das Spiel wichtiger als wie für Juve. Ja, und dann sagt er geht nicht in Spiele rein, um diese zu gewinnen, sondern er geht in die Meisterschaft, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja, alles schön und gut, aber solltest halt mal ein Spiel auch gewinnen, wenn du die Meisterschaft gewinnen willst. Mhm. Also das ist alles schon ziemlich wild und er hat sich da auch so talkmäßig in den in den Interviews zuvor ein bisschen verlaufen, meiner Meinung nach. Ob er sich auch hinten reingestellt hätte, wenn das Tor nicht so früh gefallen wäre, denke ich nicht, denn Juve ist schon entschlossen rausgekommen und ich hatte das Gefühl, heute wollen sie es beweisen gegen einen starken Gegner. Um zu zeigen, hey, wir leben noch und wir wollen dann einen ordentlichen Auftritt zeigen. Das haben wir schon gefallen, wie Kurt Rath und Alexandro zu Beginn des Spiels auch vorne viel mitgearbeitet haben. Die beiden, finde ich, auch haben ein ordentliches Spiel gemacht. Kurt Rath vor allem, meiner Meinung nach, sehr, sehr stark.
Ja.
War ein Fehler auf jeden Fall, ihn runterzunehmen. Prinzipiell alle Wechsel waren nicht gut von Allegri getätigt. Das hat er dann im Spiel aber auch danach selbst zugegeben, dass seine Wechsel sehr, sehr unglücklich waren. Es ist wie angesprochen, die fehlende Siegermentalität aktuell bei Juve. Es war irgendwie, also ich hatte immer das Gefühl, wenn Juve nachlässt, wird es ein Fehler da sein, denn jeder, der gegen Milan nachlässt, dann schlagen sie zu. Und das hat Liverpool schon gemerkt in wenigen Minuten, wenn die mal auslassen, dann ist Milan da. Und es war im Endeffekt so, dass Juve bis zum Tor auf jeden Fall, also über lange Strecken der ersten Halbzeit sowieso das bessere Team, der zweiten Halbzeit war es dann ausgeglichen, aber ab dem Tor von Ante Rebic war Juve tot.
Ja.
Dann war es nur mehr Milan, die entschlossen waren, die den Sieg herbeiführen wollten und dann auch eine Riesenchance, vielleicht die größte noch im Spiel, überhaupt mit Kalulu hatten, Kalulu, wo Szczęsny plötzlich zum Oblak wird.
Wahnsinn.
Was der, Alter, was eine Parade.
Ja.
Das ist eine die Paraden der Saison. Also wenn du das in der Zeitlupe gesehen hast, das war ja ein Schuss aus Distanz von ein paar Metern. Der zieht den Arm nach oben und lenkt den Ball dann 20 Zentimeter über die Latte. Also Weltklasse.
Ja.
An Jason ist es nicht gelegen in diesem Spiel. Dieses Mal nicht. Und wer mir auch, wenn man das Positive ein bisschen rausnehmen will, gut gefallen hat, war Dybala überall zu finden, hat sich immer wieder fallen lassen, hatte diese spritzige Art, wollte ins 1 gegen 1 gehen, hat mal gute vertikale Bälle gespielt, war immer anzuspielen, sehr präsent, mentalitätsmäßig hat es gespielt, auch mal einer, der mal ein bisschen reinging, sich da gegen Tonali, auch wenn es nur verbal war, mal aufgerieben hat, trotzdem hast du gemerkt, der will, der ist aggressiv und der hat es, der bringt Mentalität mit. Und bei vielen war das halt am Feld nicht unbedingt zu sehen.
Alexandro fand ich auch stark, wenn ich ehrlich bin. Hm? Also den habe ich lange nicht mehr so gesehen. Also wenn ich überlege, welche Form der letzte Saison hatte, da habe ich gedacht, oh, sein Stern geht langsam unter. Aber ich fand den richtig krass gegen Milan. Ne?
Ja, war gut.
Und bei Milan, da müssen wir beide eigentlich auch mal drauf zu sprechen kommen, weil mich da auch deine Meinung interessiert. Also ich habe irgendwie das Gefühl, so der Stern von Frank the Tank geht gerade bei Milan ein bisschen unter, weil er ist für mich gerade scheinbar im Hakan-Modus. Sein Vertrag läuft aus und dementsprechend spielt er auch gerade. Oder wie siehst du's?
Ja, ist es das? Oder er merkt, dass seine Mitspieler ihm ordentlich Stoff geben von hinten und da ihn versuchen zu verdrängen, denn Tonali ist momentan der zentrale Mann im Mittelfeld und man muss halt sagen, als Ismael Benacer reingekommen ist für Frank the Tank, war meiner Meinung nach das Niveau um eine Stufe gehoben.
Bin ich voll bei dir.
Beim nächsten Spiel müssten fast Benacer und Tonali beginnen. Mhm. Und klar spielt das natürlich auch mit, so eine Situation, die lässt dich auch nicht locker. Im Sommer hast du im Interview hinaus post Sound, du willst dein Leben lang beim Verein bleiben und sie waren kurz vor Abschluss und plötzlich tanzen irgendwelche Engländer oder Franzosen um die Ecke und bieten dir dann 3 Millionen mehr und plötzlich...
Bist du Essien?
Genau, ja. Bist du Essien und dein Berater weiß auch plötzlich von deinen eigenen Forderungen, die du selbst im Sommer gestellt hast, die der Milan eingegangen wäre zu zahlen, von denen weißt du plötzlich nichts mehr.
Also
die kolportierten 5, 5,5, 6 Millionen, die sind plötzlich dahin. Mhm. Und plötzlich sind es 8, 9. Ja. Und lieber Frank the Tank, 8 bis 9 Millionen, was du aktuell lieferst, war nie im Leben, nie im Leben, wenn du Tonali und Benacer siehst, die 1,5 bis 2,5 Millionen verdienen. Also ja, lieber Frank.
Ja.
Da muss mehr kommen. Da musst du auch ein bisschen mit Druck und ein bisschen Konkurrenz umgehen können und auch mit so einer Situation. Das haben andere Spieler auch bewiesen oder ein Pellegrini hat auch noch nicht verlängert. Sitzt auch noch ein bisschen auf Nadeln, auch wenn er das, aber der liefert trotzdem Woche für Woche und andere Spieler zeigen es auch. Und ein Dybala zum Beispiel ist ja auch ein Mann, wo der Vertrag ausläuft. Ja, trotzdem kann ich liefern.
Ich weiß nicht, also mein Gefühl sagt mir irgendwie, der ist nicht mehr motiviert, weil es gab ja Sachen, die waren ja typisch für ihn. So bei so intensiven Spielen, wie wir es jetzt zwischen Milan und Juve gesehen haben. Wenn Frank Kessier den Ball hatte, dann hatte Frank Kessier den Ball. Und den hat ihm dann auch keiner weggenommen. Der konnte von einem Juventino attackiert werden, von 2 Juventini, von 3 Juventini, er hat den Ball gehabt. Punkt. Das war sein Hoheitsgebiet. Aber davon ist nichts mehr zu sehen. Das war weder gegen Liverpool zu sehen oder jetzt gegen Juve. Er wirkt wirklich wie eine Schlaftablette, der weder am Ball seine Stärken ausspielt, noch gegen den Ball. Gegen den Ball absolut schlampig in der Manndeckung. Der hat in, weißt du, wie viele Zweikämpfe der in 65 Minuten hatte?
Nee.
3.
Ordentlich.
Genau 3. Und das auf so einer Position. Da frage ich mich halt, Diggi, was ist los? Kein Bock mehr oder was? Allein bei dieser Chance, die Morata gehabt hat, wo sie über die linke Seite kam, schöne Flanke von Alexandro, Bentancur hat das durchs Zentrum eingeleitet. Frank Cassier war für Bentancur zuständig, der hat den ganz genau gesehen. Meinst du, der hätte den irgendwie attackiert? Der hat eine Reaktion gehabt wie, keine Ahnung, Angela Merkel. Da war nichts mit El Presidente. Das war Angela Merkel auf dem Platz. Wirklich. Und das war für mich Leistungsverweigerung, was der da gespielt hat gegen den Ball. Und am Ball ist es halt, also ich, das sieht mir eher nach unmotiviert aus oder so ein bisschen trotzig. So, okay, ihr wollt mir also nicht mehr Geld bezahlen.
Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja. Wir momentan zu viel auch in diese Schiene rein gearbeitet. Vielleicht liegt es auch schlicht daran, dass er einfach über den ganzen Sommer bei der Olympiade auch noch war und dort einfach Woche für Woche auch noch spielen musste. Und das halt relativ spät im Sommer auch schon gewesen ist. Der Sommer kürzer war und vielleicht hat er auch einfach schwere Beine. Keine
Kann
Ahnung.
Kann sein. Kann
ja,
sein.
Und wir tun da viel interpretieren und in 3, 4 Wochen, keine Ahnung, hat er vielleicht verlängert und ist plötzlich wieder der Alte. Also das ist alles viel Fragezeichen und so, das, was in der Stern steht. Aber auf eines, glaube ich, können wir uns einigen. Aktuell wäre es bei Milan wahrscheinlich am besten trotzdem, an was es auch immer liegt, ihn mal ein, zwei Spiele etwas rauszunehmen, wenn die Konkurrenz denn so stark ist. Ja. Und dann müssen halt Tonali und Benacer spielen. Ich glaube, wäre für Milan auch prinzipiell von den Leistungen her auf jeden Fall berechtfertigt und nochmal eine Stufe besser, wenn da beide voll liefern, als wie wenn Frank the Tank mit 70% herumeiert.
Ja, und der Krunic kommt auch noch zurück, ne? Der hat ja auf der 6 auch echt abgeliefert, das muss man dem lassen, ne? Ja. Und der da zweikampftechnisch abgeräumt hat, ja.
Wird man sehen, und auch ein Bakayoko wird zurückkommen und wird nicht immer so spielen wie in seinem ersten Einsatz wahrscheinlich, wo er nicht ganz so stark war. Ja. Also viele, viele Leute für zwei Positionen.
Genau. Jo. Haben wir noch was zum Spiel?
Haben wir noch was zum Spiel? Boah. Nein, ich denke, das meiste wurde gesagt.
Ja, eigentlich schon, ne?
Ja.
Ich glaube auch.
Ansonsten. Viele andere Dinge wären nur hochspekulativ. Wie hätte Milan gespielt, wenn ein Giroud oder Nibra dabei gewesen wäre? Dann hätten sie natürlich die Bälle ganz anders vorne halten können. Und es wäre für Juve nicht so leicht gewesen, ihr Spiel aufzuziehen, wenn da ein Nibra vorne steht oder ein Giroud. Rebic hat natürlich andere Stärken, er attackiert die Tiefe. Aber er findet momentan in jedem Spiel einfach seine Chancen. Und wenn er denn seine Chancen hat, dann schlägt er auch eiskalt zu. Also Rebic ist ein Mentalitätsmonster.
Vor allem, er liebt es, gegen die Turiner Clubs zu spielen. Ne?
Ja.
Der hat gegen den Toro hat er schon 5-mal getroffen und gegen Juve hat er jetzt 3-mal schon getroffen. Und das in den
3-mal letzten... hintereinander.
Genau, genau. Also der scheint wirklich eine Vorliebe zu haben.
Für die auch der erste Milan-Spieler seit der 3-Punkte-Regel, der gegen Juve 3-mal in Folge treffen konnte. Mhm. Und Juve hat auch einen tollen Rekord aufgestellt, jetzt knapp 20 Spiele sind es mittlerweile, Serie A-Spiele schon, wo sie mindestens ein Gegentor kassiert haben.
Ja, krass. Aber sie lernen auch eine Sache nicht, ne? Man darf Rebic nicht provozieren.
Ja? Bonucci hat es wieder getan.
Bonucci hat es getan. Davor das Spiel war es, glaube ich, Szczęsny, der ihn provoziert hat. Ne? Und genau dann das motiviert den. Genau. Ne? Weil normalerweise so krass kopfballstark ist der Rebic ja gar nicht. Ich habe noch nie so einen Kopfball von dem Rebic gesehen und ich kenne ihn schon seit Eintracht Frankfurt Zeiten. Und so ein Kopfball mit so einem Stand in der Luft, den musst du aktivieren dafür, dass der sowas macht. Ja. Ne? Und das Ding geht dann auf Bonucci seine Kappe. Dass der Typ plötzlich so motiviert war. Wobei der immer motiviert ist, jetzt Spaß beiseite, aber ja, ich denke, er sagt es ja auch selber, wenn man mich irgendwie beleidigt oder herausfordert, dann motiviert ihn das nur noch mehr, ne?
Ja.
Genau.
Gut, dann haben wir, glaube ich, alles. Dann machen wir die restlichen Spiele noch kurz und dann sind wir auch beim Newsflash schon wieder raus,
obwohl es
ein sehr ausführlicher Newsflash geworden ist.
Ja, Mann. Lass uns mal zu einem Spiel kommen, wo ich gedacht habe, ich wäre in der verkehrten Welt. Und zwar habe ich mir gedacht, als ich das Spiel Salernitana gegen Atalanta gesehen habe, dass irgendwie was falsch läuft da.
Also bei Atalanta momentan bekomme ich grauen Star, wenn ich den zuschaue.
Boah. Was ist denn da los?
Komplett uninspiriert. Also die werden da teilweise, ich will jetzt nicht das ganze Spiel sagen, aber teilweise sogar von Salernitana dominiert.
Ja.
Und die sind so kacke gewesen bislang, dass er das schon, dass wir da gefürchtet hatten für Salernitana, dass vielleicht die mal die ersten 10 bis 15 Runden keinen einzigen Punkt holen. Mm. Und dann fahren sie da fast einen Sieg ein gegen Atalanta zum Ende hin, was ja wäre ein Unentschieden auch für Atalanta.
Mega gerecht gewesen.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall gerecht gewesen und dann gewinnen die aber noch durch die individuelle Klasse einfach von Iličić und Zapata.
Ja.
Aber ja, wieder kein guter Auftritt von Atalanta Bergamo. Nee. Ja, punktemäßig sieht es ja ganz ordentlich aus. Alles noch im Lot, aber so die Leistungen.
Unterirdisch.
Unterirdisch, ja.
Und also, wenn Salernitana schon mit Hacke Spitz 1, 2, 3 sich Torchancen da spielt, dann ist wirklich zappenduster. Mhm. Und ja, wenn der Obi sein Tor macht, dann. Puh, dann glaube ich, hätte der Baum richtig gebrannt bei den Berger Masken. Aber so haben sie das Spiel 1-0 gewonnen durch Zapata, halten Anschluss an die Spitzengruppe und Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht in den nächsten Wochen. Dann, lieber René, ein Spiel, das ich auch sehr, sehr spannend fand. Sassuolo gegen den FC Torino. Mhm. Und ja, Ivan Juric entführt 3 Punkte aus Sassuolo. Und das war so ein Spiel, unbedingt, wo ich auch ein Remis vermutet hätte, sage ich mal. Ne?
Hätte ich auch vermutet, weil ich Sassuolo doch auch stark einschätze. Aber der Toro da durchaus auch die bessere Mannschaft und im Endeffekt dann verdient mit dem Sieg vom Feld gegangen, ja. Die Mannen von
Torchancen Juric noch, ne? Die hatten und vergeben haben, ne?
Ja, ja. Spielt sich da ordentlich warm, muss ich sagen. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant, der Toro dieses Jahr. Mhm. Dann spielen sie gegen Lazio. Na, da wird schon auch für Lazio wieder eine harte Aufgabe auswärts in Turin.
Mhm. Ja. Hat mich auch gefreut, dass Marco Piazza mal wieder getroffen hat. Macht das goldene Tor. Und das sieht schon teilweise wirklich gut aus, was Torino da spielt.
Absolut, also, ja. Nach vorne sehr entschlossen. Ja. Mentalitätsmäßig ähnlich, wie er es schon geschafft hat bei Hellas. Mhm. Bringt da wirklich viel mit. Also Ivan Juric, wenn er jetzt ein Toro auch noch auf Schiene bringt, die Chaos-Mannschaft schlechthin,
aber, hallo,
dann ist der nächste Sprung aber ein bisschen höher, glaube ich.
Ja,
aber wir sind erst früh in der Saison. Genau. Schauen wir mal, was der Präsident denn so vorhat noch dieses Jahr.
Genau, so sieht's aus. Da muss man immer mit allem rechnen bei Kaio, ne?
Ja,
dann kommen wir zum FC Empoli. Der hat zu Hause Sampdoria Genua empfangen. Mhm. Und ja, hat eine bittere 0-3 Pleite einstecken müssen, was, wie ich finde, nochmal unterstreicht, wie unangenehm dieses Sampdoria ist. Und die sind nicht nur gegen den Ball unangenehm, die können auch noch richtig Fußball spielen, wie man jetzt gesehen hat, ne?
Absolut, ja. Der alte Mann Candreva mit einem sehr, sehr starken Spiel, wie ich finde.
Ja.
Und vorne haben sie dann nochmal zwei alte Männer mit Caputo und mit Quagliarella, aber die bringen einfach richtig viel Qualität mit. Und Samp ist einer der unangenehmsten Gegner, glaube ich, die du haben kannst dieses Jahr. Also sie haben zwar nur unter Anführungszeichen 5 Punkte, aber die werden zum Ende des Jahres hin richtig richtig gut dastehen, glaube ich. Also bin ich gespannt. Auch, Toro, Samp, gegen die willst du nicht unbedingt spielen.
Nee, sehr, sehr unangenehme Mannschaften, die ein bisschen underrated sind, wahrscheinlich bei den meisten Tifosi.
Ja.
Aber man muss auch sagen, Sampdoria hat auch schon gegen die beiden Mailänder Clubs ran müssen. Ne?
Genau, absolut. So. Hat noch schwere Spiele schon.
Mhm. Genau, und immerhin hatten sie da gegen Inter einen Unentschieden ergattern können und da auch schon angedeutet, dass sie extrem unangenehm sind. Auch Milan hat sich nicht mit Ruhm bekleckert gegen Sampdoria.
Schwere Spiel.
Mhm. Ja. Dann kommen wir zu zwei absoluten Abstiegskandidaten, und zwar hat der FC Venezia La Spezia empfangen. Und hat das Spiel tatsächlich 2-1 verloren, Alter. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der Thiago Motta hat jetzt mit Spezia schon mehr Punkte geholt, wie ich denen die ganze Saison zugetraut hatte, ne? Krass, ey.
Ja, aber es war sehr glücklich. Also Venezia, auch der Zanetti, der Trainer von Venezia, hat gesagt, er wäre selbst mit dem Unentschieden nicht zufrieden gewesen, und dann schweißt ihnen in der 94. Minute.
Bastoni, Alter.
Bastoni hat das erste gemacht. Das zweite war Midi Barubia.
Boah, ja, das war auch ein geiles Ding. Aber Bastoni, sein Ding war auch krass. Das war auch ein richtig auch schönes krass. Tor, ne?
Ja, aber der hat dann noch das entscheidende Tor gemacht in der 94. glaube ich, war es ja. Ja, glücklich für Spezia. Wer mir bei Venezia wirklich gut gefällt, das ist der Dennis Johnson. Das ist ein richtig schneller.
Ja. Gell? Auf links außen, den meinst
ja,
du, ne?
Ja. Der gefällt mir, der Blonde. Das ist ein richtig guter Mann, und bin gespannt, was wir von dem dieses Jahr noch so zu sehen bekommen.
Ja. Ist wirklich so, der gefällt mir auch gut. Das ist, also wenn ich Venezia gesehen habe, da ist der mir auch immer aufgefallen. Einer der besseren. Mhm. Nur der Henri, der war wieder schwach.
War nix.
Nee, war nix. Dann kommen wir zum... ich glaube, wir haben alle, ne? Ja.
Wir haben alle den Udinese Calcio gegen den SSC Neapel. Spielt jetzt gerade, genau, und das fällt genau in unseren Drehstart hinein.
Genau, ist gerade die 18. Minute gespielt zwischen beiden Clubs. aktuell sehr ausgeglichen. 2:2 Torschüsse, wie man liest. Aber Neapel 75% Ballbesitz. Okay. Das, also Neapel, die Mannschaft, die mehr Spielanteile hat, aber von den Torschüssen her ist es ausgeglichen. Ne? Wahrscheinlich Udine dann schön auf Konter. Ne?
Genau. Je nach Spielanlage. Aber das können sie auch sehr, sehr gut. Und wenn ich das sehe mit Roberto Pereira und Deulofeu, da haben sie natürlich auch schnelle Leute und vorne der unangenehme Pussetto. Schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht. Neapel natürlich sehr, sehr stark, kann die Tabellenführung übernehmen mit einem Sieg. Und vor die beiden Mailänder rücken. Mit einem Unentschieden werden sie alle Punkte gleich mit 10, mit einer Niederlage 9.
Und Udine dürfen wir auch nicht vergessen, die sind ja aktuell auf Platz 6. Sollten die gewinnen,
dann müssen sie auch gleich
mit.
Absolut korrekt.
Stell dir das mal vor, Alter. Auf einmal sind die dann da oben drin mit Inter und Milan mit 10 Punkten, Alter.
Ja, krass, ja, stimmt, ja.
Tschüss! Die Serie A macht Spaß, ja,
Mann. Ja, absolut, geil, ja.
Ja, absolut. Gut. Ja, machen wir an der Stelle den Podcast dicht. Lieber Fratello, hat Spaß gemacht wieder.
Absolut.
Und ja, liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche mit dem Interview und danach haben wir noch ein geiles Interview. Ich weiß gar nicht, was geiler ist von den beiden, das könnt ihr dann selber entscheiden, aber René und ich, wir haben richtig Bock auf die nächsten zwei Dinger, also hört wieder rein. Das wird richtig interessant.
Bis zur Länderspielpause haben wir zwei richtig geile Interviews für euch.
Ja, Mann, genau. Wir scheuen keine Mühen für euch. Und
so ist es.
Ja, es wird richtig geil. Alles klar. Liebe Tifosi, alla prossima. Ci sentiamo.
E ciao.
Ciao.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.